Willkommen zum Baumschul-Podcast Wurzeln schlagen mit Jens Freiberg von den Leutersdorfer Baumschulen und Gastgeber Uwe Tschirner aus dem Studio in Bautzen.
Heute ist es endlich soweit, der Sommer ist da, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn als wir uns Mitte Mai das letzte Mal getroffen haben, da hatten wir noch die Eisheiligen im Nacken. Es war kalt, ungemütlich und viele haben sich gefragt, wann wird es endlich etwas wärmer? Und jetzt, nur wenige Wochen später, reden wir über Hitze, über Schatten, über die Frage, wie verändert sich der Garten und wie verändert sich unser Verhältnis zum Garten? Denn eins ist klar, die Zeiten, in denen die Südterrasse das Nonplusultra war, die sind vorbei. Heute ist Schatten plötzlich das neue Luxusgut. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wurzeln schlagen, dem Baumschul-Podcast. Zu uns nach Bautzen ins Studio gekommen ist wieder Jens Freiberg aus Leutersdorf. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag, Herr Tschirner.
Herr Freiberg, fangen wir gleich an. Wir haben vor 4 Wochen noch über den drohenden Frost gesprochen. Jetzt reden wir über sengende Hitze. Ist es nicht irgendwie ein bisschen verrückt oder ist das inzwischen die neue Normalität?
Ich würde es als die neue Normalität betrachten. Damit müssen wir uns abfinden, dass das Wetter, sagen wir mal, oder das Klima dazu führt, dass die Wetterextreme zunehmen. Das ist so. Wer das leugnet, hat irgendwo nicht richtig zugehört. Vor 1,5 Wochen hatten wir noch 14, 15 Grad. Da hat jeder gesagt, wann kommt denn endlich Sommer? Jetzt haben wir seit 3 oder 4 Tagen mal richtig Sommer mit 28, 29, 30 Grad. Was sie in Zukunft melden, wissen wir alle, 40 Grad. Und ich höre schon wieder alle, es ist zu warm. So, was denn nun?
Die Klimaforschung sagt, eine Hitzewelle, die früher einmal in 10 Jahren auftrat, kommt heute fast 3-mal so häufig vor. Spüren Sie diesen Wandel auch schon in Ihrer täglichen Beratung? Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass aus dem Wunsch nach Sonne plötzlich die Suche nach Schatten wurde?
Das ist schwierig zu sagen. Wenn Sie das vor 3 Wochen im Gartenmarkt angesprochen haben, hat niemand nach Schatten gefragt. Die Leute sind, das muss man so sagen, relativ schnell vergesslich. Jetzt am Wochenende stand ich auf der beim Gabler Straßenfest in Lückendorf. Und dort war jeder neidisch auf meinen Standplatz. Ich stand unter einer Linde. 20 Meter weiter in der vollen Sonne war es nicht auszuhalten. Aber unter der Linde konnte man wunderbar den Tag überstehen. Und es war zum Teil ein kleines Lüftchen, es war kühl. Das ist immer abhängig davon, wie das Wetter gerade ist. Aber natürlich, alle die, die in die Zukunft auch denken, sagen, wir brauchen Schatten, wir brauchen Bäume. Dass wir den Sommer als solches in der zukünftigen Form auch angenehm überstehen.
Die Forschung zeigt ja ganz klar, jede Hitzewelle auf der Welt ist heute stärker geworden. Aber ist das etwas, das Ihre Kunden konkret benennen? Ich frage nochmal explizit nach. Oder merken die es dann mal irgendwann am eigenen Wohlbefinden, ohne die Zahlen zu kennen? Oder kommen zu Ihnen nur Kunden, die lapidar abwiegeln und sagen, früher gab es auch schon Sommer?
Nee, es sind schon wirklich auch Leute da, die explizit nach Schattenbäumen fragen. Möglichst soll der Baum natürlich ganz schnell wachsen, ganz viel Schatten auf einmal. Diese eierlegende Wollmilchsau gibt es natürlich nicht, das müssen wir mal festhalten. Aber wer eben jetzt pflanzt, der hat in 20 Jahren oder in 10 Jahren schon einen ordentlichen Schatten, den er nutzen kann. Und Schatten ist das eine, dass man die Sonne nicht von oben so spüren, aber Bäume als solches kühlen ja extrem. Und das sieht man so an ganz bestimmten Beispielen, die muss man sich mal aus dem Netz zum Teil ziehen, weil das ja kaum jemand so zeigen kann. Aber ich hatte jetzt ein Beispiel in einem Vortrag gebracht, das ist bei der Stadt Dresden, mag das Jahr 2022, 2023 gewesen sein, in Dresden weiß ich oben, gab es einen Straßenzug, der war komplett beschattet mit einem ganz alten Lindenbestand. Dort hatten sie eine Straßentemperatur von 27,8 Grad, eine Lufttemperatur im freien Raum von 30 Grad und die Nachbarstraße hatte nicht einen einzigen Baum, dort hatten sie 50 Grad auf der Straßenoberfläche. Und das erleben sie natürlich. Da können sie an einer Hand abzählen, wer unter den Linden gerne steht und wer auf der freien Fläche leben möchte. Und wer das verinnerlicht, der pflanzt natürlich auch Bäume für die Zukunft.
Aber da müssen ja ganze Stadtplanungen mit Blindheit geschlagen sein, wenn das die nüchternen Fakten sind. Und wir erleben aber eben gerade in, vor allem auch in den großen Städten, aber auch in Bautzen, Straßenzüge, Plätze wie den Kornmarkt, wo quasi überhaupt kein Baum steht oder ganz stark am Rand. Dort muss sich doch was tun können.
Da müsste sich was tun lassen. Aber man muss darüber ganz neue Konzepte nachdenken. Bis jetzt ist der Gärtner immer der Letzte, der gefragt wird. Also es wird die Straße geplant, wo geht die lang? Dann werden die Medien geplant, wer kriegt welche Leitung? Die legt man kostengünstig am Rand, wo auch immer. Und am Ende kommen wir her und sagen, lieber Gärtner, wir haben da noch 3 Stückel Platz, kriegst du dort einen Baum hin. So. Und dann kannst du als Gärtner überlegen, okay, du pflanzt den in eine Pflanzgrube von 2 Kubikmetern noch einen großen Baum oder bist ehrlich und sagst, naja, so richtig passt es nicht. Es muss ein Bewusstseinswandel stattfinden, dass die Gärtner schon bei der Straßenplanung mit in die Planung einbezogen werden und sagen, okay, wir brauchen 20 Bäume für die eine Straße von 100 Meter Länge. Und die werden dann platziert und alle anderen haben dann bitte schön drumherum zu bauen. Das wäre mein Wunschgedanke, dass der Mittelweg irgendwo vermutlich die Lösung ist. Ja, sei es drum.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, jeder Straßenbau muss automatisch ein Baumprojekt sein. Ein Baum kann ja beides abmildern. Es kühlt oder er kühlt und er saugt ja auch gleichermaßen Wasser auf. Also wenn wir über Starkregenereignisse sprechen, ist das nicht ein unfassbar starkes Argument für mehr Grün in der Planung?
Es ist auf jeden Fall ein ganz starkes Argument, aber es setzt eben ein wirkliches Umdenken voraus. Ein Straßenbauer, ein Straßenplaner kann mit seinen Regeln umgehen, die er seit 50 Jahren anwendet, sei es 35, 50 Jahre. So hat er bis jetzt immer gebaut, so hat es funktioniert. Und jetzt kommt der Gärtner und sagt, bitte, wir wollen noch Bäume in die Stadt haben. Bäume wachsen im Schotter, Bäume brauchen ein ordentliches Substrat, brauchen auch Wasser. So, und dann kommt dieses Spannungsfeld. Natürlich, wenn man viel Wasser versickern lässt neben der Straße, gibt es immer diese Argumente, dann ist die Straße nicht standfest. Es geht alles technisch zu lösen, aber man muss auch mal neue Konzepte ausprobieren. Man wird bei der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar mal auf die Nase fallen, dass man sagt, so gelehrig ist die Natur, ne? Weil Bäume auf der einen Seite sehr viel Wasser ertragen müssen in so einem Konzept, was sich Schwammstadt nennt. Und auf der anderen Seite, wenn 3 Monate überhaupt keine Feuchtigkeit von oben kommt, dann ist der Baum dort natürlich auch trocken. Und da muss man dann Lösungen finden und da wird das eine oder andere funktionieren und das andere vielleicht nicht. Aber nur wenn man tut, dann kann man auch irgendwo mal was bewegen.
Klingt ein bisschen so, als sei der Klimawandel eine versteckte Konjunkturmaßnahme für Baumschulen.
Das ist jetzt wieder ein Argument, wo der Baumschuler sozusagen dargestellt wird, als würde er sich eine goldene Nase verdienen. Wenn dem so wäre, würde ich es für den Berufsstand natürlich begrüßen, aber es ist leider nicht so. Das muss man wirklich so sehen. Das ist ein langer Prozess, der jetzt losgetreten wird, dass die Bürger und auch die Städte bereit sind, dafür auch Geld auszugeben. Und wir müssen immer sehen, wie die klammen Kassen zurzeit vorherrschen. Grün ist immer das Letzte, was eigentlich kommt. Es dürfte nicht das Letzte sein. Es müsste mit das Erste sein. Es ist eine Zukunftsinvestition. Aber es gibt dann immer den Spruch, der Baum wächst von alleine. In vielen Fällen macht er das ja auch. Aber gerade in den Städten, das ist nun mal ein expliziter Standort, der braucht wirklich eine Vorbereitung. Der Baum braucht dann auch Pflege. Nur einen Baum zu pflanzen, dass er dasteht und dann wieder eingeht, kann nicht das Ziel sein.
Mal zurück zur Baumschule. Welche Bäume werden denn heute häufiger nachgefragt als noch vor 20 Jahren?
Ja, man könnte das jetzt auf den Begriff Klimabaum zurückführen. Das sind natürlich Bäume, die in Zukunft, so können wir mit gutem Gewissen das auch verkaufen, eine bessere Chance haben als alles, was bisher da war. Ich will nicht sagen, dass in der Linde, in Spitzahorn, in Bergahorn, wie wir sie bisher gepflanzt haben, keine Berechtigung mehr haben. Das auf keinen Fall. Aber wir reden ja jetzt vor allen Dingen über Stadtbegrünung, über Begrünung von unseren Hausgärten. Und dort muss man das Sortiment schon mal ein bisschen anpassen, dass es zukunftsgerecht ist. Mal vordenken, was könnte in 20 Jahren unser Klima sein? Was haben wir dann für Temperaturen? Was haben wir für Niederschläge? So, und dann zeichnen sich schon bestimmte Baumarten ab, die in Zukunft eben mehr nachgefragt werden.
Na, welcher Baum hält das denn aus?
Also, ich würde, da bin ich wieder sehr ehrlich, dass ich sage, ohne Wasser funktioniert überhaupt kein Baum. Das müssen wir als Grundvoraussetzung sagen. Ohne eine entsprechende Bodenschicht funktioniert es auch bei keinem Baum. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Richtung Arzer Campestre Feldahorn denke, das ist ein wunderbarer Baum, der mit Trockenheit im Sommer ganz vernünftig klarkommt. Sie können zum Beispiel in Liquidambra pflanzen. Das ist ein Amberbaum, der mit Überflutung gut zurechtkommt und auch mit Trockenheit sehr gut klarkommt. Oder nehmen Sie unseren Stammgast, den ich Ihnen dann gleich vorstelle, die Felsenbirne. Das kommt ja immer ganz drauf an, wie viel Platz Sie auch in Ihrem Garten haben.
Stammgast, Freibergs Lieblinge.
Ich habe ihn heute als meinen Lieblingsbaum, aber Lieblingsbaum ist immer so ein Begriff, ein sehr schönes Gehölz mitgebracht, das ist die Felsenbirne. Amelanchier lamarckii, das ist die eine Felsenbirne, die einheimische Felsenbirne ist Amelanchier ovalis oder Amelanchier rotundifolia. Die echte oder die Felsenbirne, die ich Ihnen vorstelle, ist ein Großstrauch und kann unter bestimmten Umständen auch ein Kleinbaum sein. Er wächst sehr schirmförmig, also ein wunderbarer Schattenbaum auf kleinstem Raum. Er blüht im Frühjahr wunderbar, ist eine herrliche weiße Blüte. Bringt jetzt im Sommer je nach Art auch Früchte, die zum Teil auch sehr gut schmecken. Und dann kommt man wieder in den Strauchsektor, das ist ein breites Gehölz, wo sie dann auch Sorten haben, wo sie die Früchte wirklich verwerten können. Da gibt es zum Beispiel die Sorten Saskatoon Berry, das kommt aus Amerika, sind wirklich größere Früchte, können sie wirklich herrliche Marmelade draus machen. Und selbst bei der normalen Amelanchier lamarckii sind ordentliche Früchte dran, die sie selber verwerten können. Ihre Vögel freuen sich auf jeden Fall. Und wenn wir dann in den Herbst gehen, dann ist die Felsenbirne das Gehölz, was im Garten, wie ich immer so sage, so herrlich knallt. Mit einem herrlichen Rot, Orange, leichte Gelbtöne. Das ist so ein Farbfleck im Garten. Und in der Gestaltung können Sie mit einer Felsenbirne sehr, sehr viel machen. Sie können das strauchartig ziehen oder Sie nehmen es schirmförmig, dass Sie eben drunter sitzen können oder eine ordentliche Pflanzung drunter anlegen können. Oder wer es will, kann den auch aus Baum ziehen, also einstämmig, zweistämmig und dann oben eine schöne Krone drauf. Und der Baum ist beherrschbar. Also wenn der 5-6 Meter, lassen Sie ihn 7 Meter werden, dann ist aber mal Schluss und das passt in jeden Hausgarten rein.
Kleine Anekdote am Rand. Sie kennen ja die Fotos aus den sozialen Netzwerken. Jens Freiberg im Studio mit dem aktuellen Stammgast. Heute war es ganz anders. Ich habe ihn traditionell vor dem Büro erwartet und ich habe es wirklich nicht gewusst, dass eine Felsenbirne vor dem Technologie- und Gründerzentrum hier im Bautzen steht. Das war sehr schön. Ich werde jetzt ganz aufmerksam an ihr vorbeigehen und die Blüte und die Herbstfärbung würdig. Wenn ich mir das so überlege, wenn ein Baum für die nächsten 30, 40, 50 Jahre gemacht ist, verträgt der Hitze, er trotz der Trockenheit und er ist womöglich klein genug für fast jeden Garten. Ist die Felsenbirne Ein solcher Baum, ist das der neue deutsche Hausbaum?
Es kann der neue deutsche Hausbaum werden. Felsenbirne ist extrem gut nachgefragt. Vor allen Dingen als Großstrauch, weil viele Kunden einen Großstrauch, der schirmförmig wächst, im Garten haben möchten. Sie möchten unten drunter noch eine Pflanzenschicht ausbreiten, Stauden, Bodendecker und oben ein schönes, lichtes Dach. Und sie wollen wissen, dass der Baum auch in 30 Jahren für den Garten noch passt. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen schnellen Schatten wollen, können Sie einen Bergahorn pflanzen. Aber Sie wissen, dass der irgendwo am Ende mal 20, 25 Meter wird. Und wenn Ihr Hausgarten vielleicht nur 300 Quadratmeter ist, ja, eigentlich ein kleines Platzproblem. Die Gegend freut's. Sie haben überall großen Schatten geschaffen. Aber der passt dort nicht wirklich hin. Eine Felsenbirne machen Sie überhaupt nicht falsch.
Ist das auch was für einen Stadtbalkon?
Das ist so eine bescheidene Frage. Wenn Sie ordentlich Wasser geben können, dann ist das natürlich auch was für den Stadtbalkon. Dann können Sie den oben wirklich groß kriegen, aber das
im Topf.
Im Topf, natürlich. Mhm. Sie können ja natürlich einen Dachgarten anlegen, aber soweit machen wir, glaube ich, in der Nähe einer Geschichte.
Nee.
Aber in den Topf können Sie es natürlich ziehen. Sie müssen bloß im Winter aufpassen, dass der Topf nicht wirklich durchfriert. Da ist Felsenbirne ein bisschen eigen, wenn Sie es im Topf kultivieren, draußen stehen lassen. Kann es mal einen Wurzelfrost geben. Ausgepflanzt, überhaupt kein Problem.
Wem würden Sie zur Felsenbirne raten? Für wem ist es die falsche Wahl?
Für wen ist es die falsche Wahl? Jemand, der sehr viel großen Schatten braucht, der große Bäume braucht. Für einen Straßenrand würde ich es weniger verwenden, weil sie nicht auf die Verkehrshöhe kommen, auf das Lichtraumprofil von 4 Metern. Das wird bei einer Felsenbirne schwer. Fußgängerzone, Hausgarten, Vorgarten, können Sie das überall pflanzen. Ist eine ideale Pflanze, wird wirklich gesagt nicht so groß und es haben alle was davon, auch die Vögel.
Ein Baum wie die Felsenbirne puffert beides. Er kühlt bei Hitze und saugt bei Starkregen Wasser auf. Ich frage mal provokativ, warum wird Photovoltaik gefördert, aber der Hausbaum nicht?
Das ist eine wirklich provokative Frage. Darüber müsste man ernsthaft mal nachdenken, weil das Stadtklima als solches ist, sollte uns allen auch in Geldbetrag wert sein. Was nutzt es uns, wenn wir Städte haben, wo dann im Sommer keiner mehr rausgehen kann bei 40, 45 Grad? Wir wissen alle, bei welchen Temperaturen Eiweiß gerinnt ist, bei 42 Grad. Und das gilt es dauerhaft zu vermeiden. Und dann kann man natürlich mal die Frage aufwerfen, wenn ich jetzt einen Baum pflanze, der eine Kühlwirkung hat, das ist genauso, also es ist günstiger, als wenn ich die gesamte Laufzeit irgendwie eine Kühlmaschine anwerfe und bestimmte Gebiete vielleicht noch künstlich kühle. Deswegen, wer heute Bäume pflanzt, der denkt 20 Jahre vor und dem ist es das wert, dass er in Zukunft eben den Schatten und eine Abkühlung produziert.
Dieses Thema wird ja sowohl bei Green City als auch bei der Bundesgartenschau in Dresden gespielt werden. Welche Impulse erhoffen Sie sich von diesen beiden Veranstaltungen abseits von internationalen Konferenzen, wo man über Klimaschutz spricht?
Also Green City, genauso wie die BUGA 2033 in Dresden, sind eigentlich Zukunftsprojekte, wo wir jetzt vordenken, wie sich Städte entwickeln sollen. Und da geht es vor allen Dingen um das Schaffen von lebenswerten Gebieten in der Stadt. Einmal, dass Gebiete, die jetzt in den Städten noch nicht so genutzt werden, wenn wir in Zittau zum Beispiel den Martin-Mehnert-Platz nehmen, der vermutlich mit in das Gebiet reinfällt, oder das zukünftige Gewerbegebiet Ost, dass man die so entwickelt, dass sie in 20 Jahren klimafest sind, dass ich dort zeigen kann, wie man mit Pflanze auch so arbeiten kann, dass es uns einen Nutzen bringt. Und wenn ich in Dresden denke, werden eben Gebiete, nehmen wir mal die Südhöhe, kann man nur als Südpark bezeichnen, so entwickelt, dass die Stadtbevölkerung das dauerhaft nutzen kann. Denn für die Stadtbevölkerung ist es ja lebensnotwendig, aus ihren vier Wänden rauszukommen. um vielleicht auf der anderen Seite nicht bloß mit sich selber in Kontakt zu kommen, sondern wirklich auch mit Menschen in Kontakt zu kommen, dass man diese Einsamkeit in den Städten vielleicht wieder ein bisschen beseitigen kann, und da brauchen sie öffentliche Plätze. Und ein öffentlicher Platz, der mit Bäumen überstanden ist, den können sie auch im Sommer ordentlich nutzen. Das ist eine Aufenthaltsqualität, die wir doch den Leuten nahebringen wollen.
Das klingt jetzt auch noch wie ein Sozialprojekt.
Das ist auch ein Sozialprojekt. Das ist nicht bloß ein reines gärtnerisches Projekt, sondern es ist eigentlich auf die gesamte Gesellschaft bezogen. Eine lebenswerte Umwelt bringt immer in positivem Rückfluss, dass die Leute zufrieden sind, dass sie positiv denken, dass sie keinen Hitzeschock kriegen. Wir sind ja noch relativ jung, aber denken Sie mal an Leute, die 80 oder 90 sind. Für die sind 35, 40 Grad, das ist nicht mehr wirklich lebenswert. Und wenn ich es dann natürlich schaffe, dort eine Kühlung hinzubringen, dann ist vieles erreicht.
Hitzewellen werden überall intensiver, auch in der Stadt oder gerade in der Stadt, wo Beton und Asphalt die Hitze zusätzlich aufheizen. Wie viel Baum, ich komme nochmal zum Balkon, braucht ein Balkon, um dort spürbare Abkühlung zu bringen? Ich frage auch ein bisschen aus Eigennutz.
Das kann ich mir vorstellen, dass das Eigennutz ist. Das ist ja mein Sprech, dass der Herr Schirner wirklich zum Gärtner wird. Also Sie bräuchten normalerweise komplette Begrünung auf dem Balkon von links nach rechts. Das wäre der Wunschgedanke, dass Sie auch eine Wirkung erzielen. Das andere ist Deko, wenn Sie links und rechts bloß einen Baum hinstellen. Sondern eigentlich ein Großstrauch, verschiedene Sachen, die Sie hinstellen, die eben auch in die Höhe mal gehen von mehr als 3 Meter. Wohlwissend, dass auf dem Balkon sehr viel Wind geht. Das muss dann noch windfest sein. Es soll nicht umkippen. Also es ist nicht ganz so einfach, aber Sie kriegen es hin. Und es bringt mit Sicherheit mehr Freude, mit Pflanzen den Balkon zu begrünen, als das ganze Geld für einen Sonnenschirm auszugeben oder eine Markise, die am Ende nach 10 Jahren ausgeblichen ist und ersetzt werden muss.
Welche Pflanzen oder kleine Bäume können denn einem Stadtbewohner an heißen Tagen wirklich helfen? Was haben Sie denn da für Tipps?
Meinen Sie jetzt auf dem Balkon oder jetzt in...
Machen wir es mal ein bisschen, öffnen wir das Ganze ein bisschen.
So, wenn wir es öffnen, natürlich gehen wir jetzt mal in so einen Stadtgarten, 400 Quadratmeter, dann können Sie schon ein paar größere Bäume pflanzen. Zum Beispiel, hatte ich erwähnt, einen Amberbaum. Der macht im Herbst dann auch noch eine herrliche Herbstfärbung. Oder einen Eisenholzbaum, Parotia persica. Sie können einen Feldahorn pflanzen, der ist auch beherrschbar in der Größe. Und da haben Sie erstmal ein Grundgerüst im Garten. Wenn Sie dann noch eine Baummagnolie dazu nehmen, haben Sie auch noch fürs Frühjahr einen herrlichen Blickpunkt. Und dann haben Sie einen gewissen lichten Schatten. Und wenn Sie den dann mit verschiedenen Sträuchern, mit dem Fächerahorn oder einer Buddleie, es gibt so viele Sachen noch unter Pflanzen, dann haben Sie erstmal ein schönes Gerüst. Die Stauden, die finden Sie in jedem Gartenmarkt, in jeder Baumschule. Dass es dann noch schön bunt wird und nicht zu vergessen die Rosen, um das erlebbar, um vor allen Dingen alle Sinne anzusprechen, dass Sie in einem Rosengarten, wenn Sie da früh reinkommen, wenn wenig Wind geht und diese Rosendüfte wahrnehmen, da würden Sie am liebsten gleich sitzen bleiben.
Ich erinnere mich an eine Podcast-Folge, wo wir darüber gesprochen haben, was für Sie früh im Rosengarten ist. Das war die Linde damals.
Das ist eine Linde, genau.
Ja, ja.
Die blüht dieses Jahr noch nicht so, wie ich mir das wünschte. Es kommt immer aufs Jahr drauf an.
Ja.
Aber wenn Sie eine Sommerlinde haben, eine riesengroße Sommerlinde, unter der stehen, wenn die gerade blüht, mehr braucht es nicht, um glücklich zu sein.
Es gibt diesen wunderbaren Satz, der beste Zeitpunkt für einen Baum war vor 20 Jahren, ihn zu pflanzen. Der zweitbeste ist heute. Die Wissenschaft sagt, selbst wenn wir heute aufhören, CO2 auszustoßen, würde sich das Klima noch lange weiter verändern. Was würden Sie einem zögerlichen Hörer oder einer zögerlichen Hörerin mit auf den Weg geben, der oder die genau jetzt überlegt, ob sie etwas pflanzen soll?
Dann könnte man mit Luther antworten. Mal sehen, ob ich den Spruch jetzt genauso hinkriege. wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Und damit ist ausgedrückt, egal was morgen passiert, ich pflanze heute und versuche für die Zukunft, für meine Kinder, für meine Enkel, etwas Gutes zu tun. Und wie er sagt, egal was mit mir passiert, ich habe was für die Zukunft getan. Und deswegen pflanzen Sie nicht bloß einen Baum, Sie können auch fünf pflanzen.
Da passt meine letzte Frage wie die Faust aufs Auge. Welchen Baum würden Sie heute pflanzen, wenn Sie sicher wüssten, dass Ihre Enkel einmal darunter sitzen werden?
Da müssen wir mal überlegen. Das ist ja wirklich jetzt unabgesprochen, die Frage. Nee. Weil ein Baumschuler hat so ein großes Portfolio, was er eigentlich pflanzt. Und dann überlegt er schon wieder, was könnte er pflanzen für seine Enkel. Wenn ich den Platz hätte, würde ich natürlich irgendwo eine Eiche pflanzen, weil das ein riesengroßer, stattlicher Baum wird, der überlebt mehrere Generationen. Und wenn er dann eben irgendwo an einem expliziten Standort steht und dann irgendwo die Freiberg-Eiche ist, nur gut, dann soll es so sein.
Das war eine spannende Folge. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Wir haben heute gehört, der Klimawandel ist keine ferne Bedrohung, er ist in unserem Garten angekommen. Die Zeiten, in denen wir uns nur nach Sonne gesehnt haben, sind vorbei. Heute zählt der Schatten mehr als je zuvor. Und wir haben einen Baum kennengelernt, der wie für diese Zeit gemacht ist, die Felsenbirne, klein, robust, insektenfreundlich, schön das ganze Jahr über. Und sie macht genau das, was wir heute brauchen. Sie spendet Schatten, ohne viel Platz zu nehmen. Freibergs Liebling, zu Recht. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Freiberg, für Ihre Zeit und Ihr Wissen. Und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören.
Vielen Dank für das nette Gespräch. Und ich kann Ihnen jetzt eigentlich nur sagen, ab in den Garten, ab in den Schatten. Sie können sich ein Weinglas nehmen, ein Bierglas nehmen, ein alkoholfreies Getränk nehmen, jeden wie es beliebt. Und genießen Sie die Natur, so wie sie jetzt hier draußen blüht und grünt.
Kommen Sie gut durch die heißen Tage.
Das war Wurzeln schlagen, der Baumschul-Podcast mit Jens Freiberg von den Leutersdorfer Baumschulen und Gastgeber Uwe Tschirner. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, erzählen Sie Ihren Nachbarn, Freunden und Kollegen davon. Sie können natürlich auch gern einen Kommentar oder ein Gefällt mir in den sozialen Netzwerken hinterlassen. Richtig freuen würde uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Dieser Podcast ist übrigens eine Produktion der Lausitzer Wortmanufaktur, herausgegeben von Uwe Tschirner.